und herzlich willkommen zum Kontexte Podcast. Wir sind wieder zurück mit einer neuen Episode und wie immer Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Der Schnitt kommt von Rosa Thoneik und die Grafik kommt wie immer von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns zusätzlich auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns eine E-Mail schicken. Und wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's los! Wir sprechen heute wieder live in Zürich, dieses Mal, und zwar mit Miroslav Schick. Miroslav ist ein Architekt, Lehrer, Zeichner und Denker, habe ich aufgeschrieben, und ist uns tatsächlich schon des Öfteren in Gesprächen mit anderen Personen begegnet. Also wir hatten auch ein Interview mit Annette Spiro vor einer Weile, auch live in Zürich, die hat auch über sie gesprochen. Und immer wieder, wenn man im ETH-Kontext unterwegs ist, dann hört man auf jeden Fall den Namen. Und die Gelegenheit, wieso wir eigentlich sprechen, ist der diesjährige BRICS Merit Oppenheim. Ein kleiner Shoutout an die Jenny Schmidt, die uns im Kopf hatte, eben für dieses Interview. Und zwar für einen Austausch über die analoge Architektur von Miroslav Schick und die Aktualität dieses Konzepts mitunter. Wir werden eine ganze Bandbreite an Dingen besprechen und freuen uns schon, das Leben und Werk näher aus der eigenen Perspektive von Miroslav Schick kennenzulernen. Genau, der BRICS Merit Oppenheimer, vielleicht da noch kurz was zu, wird vom Schweizer Bundesamt für Kultur vergeben und zeichnet Persönlichkeiten aus, die in Kunst, Kultur, Architektur und Kunstvermittlung und Forschung unterwegs sind. Und der Preis hat eine riesige Strahlkraft, tatsächlich oft auch Lebenswerke, die da ausgezeichnet werden. Genau, und dieses Jahr wurden neben Miroslav Schick auch noch Pamela Rosenkranz und Felix Lehner ausgezeichnet. Und für alle, die gerne zur Preisverleihung kommen wollen, die findet am 16. Juni im Rahmen der Swiss Art Awards in Basel statt. Das kann man sich schon mal in den Kalender schreiben. Aber jetzt gehen wir über ins Gespräch. Wir hatten eine etwas holprige Anreise und etwas einen wilden Tag, aber wir sind jetzt frisch getauft vom Regen in Zürich und freuen uns auf das Gespräch. Lieber Schick, ganz lieben Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, eine Stunde mit uns zu sprechen, und außerdem herzlichen Glückwunsch natürlich zur Auszeichnung auf diesem Wege. Und wir beginnen das Gespräch, wie wir das immer beginnen, und zwar mit einer Selbstvorstellung. Wer sind Sie und was machen Sie?
Also ich glaube, ich bin so von der Existenz her dazu verurteilt, auf zwei Stühlen zu sitzen. Das ist, glaube ich, nicht jedermanns Geschmack. Das ist nicht meine Wahl, sondern das ist die Wahl von, ja, der Vater hat es entschieden und das politische Schicksal Europas hat es entschieden. Ich bin mit, ja, bis 15 Jahre war ich in Prag. So die 60er Jahre Prager Stimmung war auch für mich so damals beginnender Pubertärling. Ja, war spannend. Und umso grauenhaft war dann plötzlich der Wechsel im August 68 und in die Schweiz und der Migration. Und jahrelang kaute ich ein bisschen an diesem Schweizer Dasein. Ich denke, aus der Sicht eines Prager Jungen war da hier Hinterwald, dachte ich. Ich dachte zumindest, zumal wir dann in Basel gelandet sind. Gut, es hat 10 Jahre gedauert, bis ich einigermaßen aus dem hochgekommen bin. Ja, und zufälligerweise war die Architektur so ein Mittel, aus dem Emigrantendasein hochzukommen und sich vielleicht nochmal zwischen die Menschen einzureihen. Und das war, glaube ich, zufällig, dass ich zu dieser Zeit, an diese 1977, zurückkomme aus dem Praktikum in Amerika. Das war nichts Besonderes. Es war Amerika 1977 voller GIs von Vietnam und so. Das war auch, aber architektonisch war das nicht so bedeutend. Aber bei meiner Rückkehr hat mich mein Kollege Marcel Meili, auch ein bekannter Architekt, gesagt, komm, wir gehen zu seinem, er heißt Rossi, soll Kommunist sein, aber er macht gute Architektur. Das war Mitte vom Studium. Ich hatte keine Ahnung, glaube ich, von Architektur von zu Hause her. Eher Geisteswissenschaften. Also habe nur so eingeschrieben. Und dann war es tatsächlich so. Das ist, glaube ich, ein reiner Zufall. Dass der Rossi zu dieser Zeit, er war ja schon mal an der ETH. Das ist die erste Generation Rossis eigentlich. Herzog de Meuron, Roger Diener und so weiter. Hans-Peter Bertschi, das sind sehr viele namhafte Namen. Und wir sind die letzte Generation und wir waren eigentlich nicht Rossi-Klasse, weil er kam ja nur noch für ein Semester und dann auch noch, er war schon bereits Jet-Set und dann kam er immer nur ab und zu aus Amerika oder aus Japan und so weiter. Aber er hat uns trotzdem, vielleicht nicht direkt am Tisch, aber er hat uns durch sein Wirken und durch seine Art hat er uns beeinflusst. Auf jeden Fall. Anstelle, dass wir so wie die ältere Generation nur über Politik reden und über Arbeiterklasse und Wohnungsbau im Kreis 4 im Arbeiterquartier reden, hat er uns gezwungen, einfach zu skizzieren und Fassaden zu zeichnen und hat über Architektur gesprochen. Etwas ganz Erstaunliches, weil nach dem politischen linken Kanon ist ja natürlich Ästhetik ja reine Form. Das war damals ein bisschen noch... Der Marxismus hat da noch ein bisschen reingefunkt und er zwang uns, über Geschichte nachzudenken, über den Ort. Ich glaube, das war für die ganze Generation, die um mich herum war, das sind so Jahrgang 1953, 52, 54, sind auch sehr bekannte Architekten aus denen geworden. Axel Fickert, Kaschka Knapkewitsch, ein bisschen älter und Bosshard Luxinger, also sind viele Kollegen, die einige inzwischen auch schon gestorben. Ja, es waren, aber wir waren die kleinste Klasse, war rund um uns herum, waren Tessiner, Tessiner-Kollegen mit Tessiner-Tendenzen, Bottismus, à la Mario Botta, oder dann war Vacchini war, glaube ich, so das Intensivste mit 60 Studenten und alle reden inzwischen über unsere Klasse, wir waren nur 14. Wir waren völlig der kleinste Lehrstuhl. Es gab andere Lehrstühle, so protestantischer Kirchenbau beim Studer und so, immer noch so 60er, 70er Jahre, dann Bauen in der Dritten Welt. Und bei Rossi war nur sozusagen so der Ortsbau, Städtebau, so l'architettura della città. Typologisch konnten einige von uns Städte aufnehmen, damals glaube ich Solothurn und dann später Zürich. Und dass die Beschäftigung mit der Geschichte hat uns wirklich jeden von uns auf einen eigenen Weg, auch mich, das muss man sagen. Also das ist so die ersten Jahre, da ist das Diplom und man fängt an und wir haben so am Ende vom Studium.
Darf ich da kurz was zwischenfragen? Diese Klassen, die sehr gebunden waren an diese großen, bedeutenden Figuren, war das so, dass man mehrere Semester bei diesen Lehrern verbracht hat? Also war man die eine Klasse oder waren das nur so kurze Momente?
Ich weiß, was Sie fragen, das ist in der Schweiz nicht existent, keine Meisterklassen. Das sind dann Prager Akademie, ist das so, das sind sogar 6 Jahre sind sie gebunden. Bei mir sind sie jetzt 3 Jahre in Prag gebunden. In der Schweiz nein, in der Schweiz können sie nach jedem Semester wechseln.
Weil es ist sehr erstaunlich, weil es ja so einen Einfluss gab oder so eine Prägung und trotzdem es nur so ein kurzer Zeitraum war, ne? Aber es ist spannend auf jeden Fall.
Es war schon möglich zu bleiben, aber er war ja tatsächlich nur ein Semester. Und immer wenn er kam, dann hatte er irgendetwas Amerikanisches, einmal eine Mickey-Maus-Uhr und das zweite Mal irgendein gelbes Skizzenpapier aus Amerika, wahnsinnig dünn, so wie ein Toilettenpapier und hat bunte Kreiden. Rossi ist da farbig geworden. Der Rossi, den wir liebten, der schwarz-weiße und der strenge Rossi, ja, ist plötzlich irgendwie farbig geworden und dann zwar himmelblau, türkisblau und gelb und also ganz ungewöhnliche Farben für uns, die irgendwie eher farblos waren, als Reaktion auf Bee Gees und als Reaktion auf, was ist das da mal, ABBA, waren wir farblos und er war plötzlich farbig auf dem Papier. Aber es war schon was Neues.
Aber was glauben Sie, warum manche Geschichten immer wieder und wieder erzählt werden? Also man fragt sich ja, warum wird Rossi so erinnert oder jetzt auch Ihre Schule, ne? Die analoge Architektur. Es geht ja über Erzählung. Es wird immer wieder wiederholt und weitergetragen und andere, deren Erzählungen verlaufen sich.
Sie vermuten eine Jesus-Christus-Geschichte. Aber Sie haben schon recht, es ist sicher ein Stück Mythologie, ich bin eine Mythosbildung, das will ich nicht bestreiten, aber es muss ein Stück, also wenn das nichts gewesen wäre, würden die Leute das, klar, jeder will sich dadurch nobilitieren. Wenn der Rossi sehr gut war und ich war beim Rossi, man klopft sich auf die Schultern und dann ist man auch gut. Das wird alles eine Rolle spielen, nichtsdestoweniger war das ein Jesus-Ereignis. Es war die Schweizer Moderne, die sehr gut war, so in den 60er Jahren, ist, als wir anfingen, ein bisschen hat sich dort gelaufen. Das heißt, es artete aus in so reines Präfabrizieren. Einige Büros bauten für arabische Ölscheichs, so, auch so, sind sehr bekannt. Dann im Irak, Iran, Syrien, präfabrizierte Schulhäuser. Zum Beispiel Alfred Roth, ein ehemaliger Modernist. Dann gab es Beginn so ganz leise die Hightech-Architektur. Die haben wir irgendwie noch nicht wahrgenommen und hat uns nicht fasziniert. Das ist dann erst, da bin ich schon jemand, als Hightech kommt. Aber es gab nicht so viel Faszinierendes. Die Schule war, ja, gut, es gab diese Tessiner Tendenzen, das muss ich zugeben. Die meisten Studenten zu meiner Zeit sind beeinflusst vom Wacchini, Flora Ruchon, Campi und so weiter. Dass die darüber nicht reden, das weiß ich nicht, das ist genauso spannend und interessant und die haben auch mitgemacht, also die ganzen Tessiner, oder? Nur, wir waren natürlich mit der Nase nach oben, oder? Also Italianità, das ist schon ein kleiner Unterschied, Tessin oder Mailand, oder? Schon ein Unterschied, wenn man dann mit dem Rossi nach Venedig fährt und er kennt sich dort aus und er weiß, er kann die ganze Geschichte der Stadt erzählen und er kommt mit dem Vaporetto ganz früh am Morgen so vom Meer in die Stadt. Also es war schon ein bisschen so wie Fellini-Film, so, oder?
La Grandezza.
La Grandezza, das war schon. Und wir wollten das so sehen und das ist dieselbe Zeit, wo in Zürich Spaghetti und Pizza plötzlich hochkommen und alle tragen rote Tücher, marschieren am 1. Mai eher mit der Kommunistischen Partei, weil sie ist so irgendwie fortschrittlicher als unsere eigenen Kommunisten oder Boch. Ja, Italianità war um diese Zeit, glaube ich, sehr stark. Hingegen die Tessiner waren unsere, also autochtone Schweizer Architekten, ich weiß inzwischen, selbstverständlich auch, dass das sehr gute Dinge waren, die gemacht haben. Und sie waren ja selber auch viel von Italien beeinflusst. Oder Flora hat jahrelang in Italien gelebt und Mario Campi ist dann richtig auf Rossi umgeschwenkt. Also ja, wir ließen uns alle fallen. Wie Jungen bei uns kann man es ja nicht sagen, weil wir waren ein unbeschriebenes Blatt. Das heißt, wir haben effektiv keine Vorurteile gehabt. Ich war ein Jahr in Chicago in einem Büro, wo heute wahrscheinlich alle... Ich heute inzwischen auch begeistert wäre, wenn ich da sage, ich war im Nachfolgebüro von Mies van der Rohe, C.F. Murphy und Helmut Jahn, ein deutscher Architekt, der jetzt kürzlich gestorben ist, glaube ich mit 83. Und der hat Mies van der Rohe weitergeführt, aber ich war so dumm, mit Schweiz sagt man dumm. Ich habe es nicht erfasst, wo ich war. Ich habe es irgendwie via Vater... Und Vitamin B, wie wir sagen in der Schweiz, Vitaminbeziehungen, bin ich ins Büro gekommen, dort war ich ein Jahr lang und habe nichts verstanden, wo ich war. Das heißt, ich war unbeschrieben und der Rossi hat mich wirklich gut eingeritzt, das kann man schon sagen.
Und was geschah dann nach dem Diplom, nach dem Angeritztsein?
Ja, ich habe schon angedeutet, der Rossi war nicht wahnsinnig intensiv da. Man muss auch unsere eigene Arbeit, politische Arbeit irgendwie, ja, kulturpolitische, wir haben uns entschlossen, unser eigenes Seminar zu machen. Also das zweite Semester in dem Jahrgang vom Rossi haben wir schon unsere eigene Vorlesungen gehalten. Das war damals möglich, das ist so 68er Nachwehen, dass Studenten das Recht haben, bekommen Geld, sie können Leute einladen und so weiter. Und das haben die linken Studenten vor uns durchgekämpft und wir haben davon profitiert und wir haben ein Seminar gemacht über Semiologie. Das war damals auch ein ganz großes Wort. Das versprach, dass wir eines Tages, nicht nur wie Rossi sprach über Typologie, über Grundrisstypologie und so weiter oder Stadttypologie und Semiologie versprach und sogar, dass wenn wir uns das richtig mal applizieren, dass wir so ein Architektursystem aufbauen, wie Sprachsystem, wie damals haben französische Sprachwissenschaftler sogar Filmsemiologie versprochen, also das Zeichen, oder? Umberto Eco, das Zeichen und so weiter. Und mit dem haben wir uns beschäftigt, Vorlesungen gemacht. Das heißt, wir wollten nach dem Studium eigentlich forschen. Das war, wenn ich sage wir, dann meine ich irgendwie 4, 5 Leute. Das wurde dann nach dem Studium, hat sich auf 3 reduziert und später auf 2. Und wir 2, ich und Marcel Meili, blieben dem 3 Jahre treu und haben uns am Institut für Geschichte und Theorie der Architektur, wurden wir bezahlt, nicht wahnsinnig unterstützt. Es gab niemanden, den das so wahnsinnig interessiert hat. Und wir waren, glaube ich, das kann man heute, glaube ich, schon sagen, ein bisschen eingebildete junge Männer, wie Männer meistens so in dem Alter sind, mit so 26, denen gehört die Welt. Und es hat uns niemand richtig zugeritten, so richtig wie junge Pferde hätte man uns zeigen müssen, wie man Arbeit macht und wie man Referenzen macht und wie man regelmäßig, und wir haben einfach gelesen. Ich habe zu Hause eine gigantische Bibliothek über französische Philosophie, und das war damals en vogue. Es gab deutsche Verlagshäuser, die haben sehr viel so Philosophie. Ich habe alles verschlungen und es wurde daraus nichts. Als wir es präsentiert haben nach 1,5 Jahren, dann hat die Kommission lange, lange geschwiegen, und dann hat sie gesagt, ja, aber das tönt ein bisschen nach einem Steinbruch, meinen Sie nicht, Herr Schick? Und dann haben wir noch einen Wettbewerb gewonnen zur selben Zeit, der zum Skandal wurde, weil einer von uns drei durfte nicht teilnehmen. Verbotenerweise. Also wurde uns der erste Preis aberkannt, worauf Marcel Meili einfach abgehauen ist. Ich habe erst ein halbes Jahr später entdeckt, dass er irgendwo in Amerika ist. So, hiermit ist meine Forschungsarbeit zu Ende. Dann bin ich irgendwie, keine Ahnung, bin ich 30. Und es fragt mich einer, ob ich Assistent werden will. Ich werde sonst ins Büro oder, keine Ahnung, Frau. Und das ist der Fabio Reinhardt, der Ex-Assistent vom Aldo Rossi. Er kommt an die ETH als Gastdozent, und dann werde ich dort, ich und Santiago Calatrava, der Ihnen bekannt ist, und dann Luca Ortelli, der hat früher diplomiert bei Giorgio Grassi, werden wir Assistenten, und Fabio ist zunächst mal Gastdozent, später assistierenden Professor, und das gibt zusammen 8 Jahre. Das heißt, ab 1983, so 8 Jahre. Und das ist die Zeit, in der da die ganze Sache, die heißt analoge Architektur, aber später heißt sie so, das ist, entsteht. Und die Forschungsarbeit über Semiologie, die stirbt langsam, aber die Bücher habe ich zu Hause immer noch, falls jemand sie noch will, dann Cremas und alles Mögliche habe ich zu Hause. Wirklich, man, ab und zu schlage ich es wieder auf und denke, das sind schon gescheite Typen, aber ich habe nie was begriffen.
Hey. Kurze Pause zur Erinnerung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Aber es ist ja schon super spannend, dass diese Begrifflichkeiten und Wortschaffungen und überhaupt einen Namen finden für etwas, das spielt ja eine total große Rolle. Woher kommt diese Begeisterung oder diese Wichtigkeit von Sprachsystemen?
Nein, das ist sicher zunächst mal Systeme. Es ist, Wissenschaftlichkeit ist sicher ein linker Zopf. Ich würde sagen, ich nehme an, Marxismus hat sich ja selber immer wieder als Wissenschaft definiert, oder? Erst später haben wir entdeckt, dass es Ideologie ist, aber es ist sogar, ich komme aus einer Familie, wo der Vater eigentlich Karl Marx Kapital übersetzt ins Tschechische, alle die 3 Bände, und ich habe dann ungewollt immer wieder das lesen müssen. Der Karl Marx ist ja, er ist in der Zeit, in der er redet, ist er schon ein Ökonom, ein Makroökonom. Das ist egal, dass da ein paar revolutionäre, romantische Dinge dabei sind, und das hat uns alle, ich würde sagen, das ist das Paradigma der Zeit. Dass man nicht einfach nur plappert, dass man nicht aus dem Bauch redet. Umso erstaunlicher war es, dass wir dem Rossi auf den Leim gegangen sind, rein durch Bauch. Nein, er hat auch versprochen, wir werden Typologie machen und wir werden die Stadt analysieren. Es ist beides. Es ist einerseits eine Faszination von Systemhaftigkeit. Man probiert immer wieder Begriffe und Systeme und Methoden und Instrumente und Artefakten nicht einfach so zu machen, sondern nach irgendeiner bewussten Komposition. Aber die besten Arbeiten im Semester, auch beim Diplom auch später, sind die, die aus dem Bauch kommen, eben die von Jacques Herzog, der das irgendwo durch ein Ohr und das andere rauszieht. Bei uns war in der Klasse auch einer, der hat sich überhaupt nicht gekümmert um die Begriffe und kam immer wieder mit einer wunderschön kolorierten Perspektive. Und wir mit Marcel waren so die aufrichtigen Wissenschaftler und haben immer gestaunt, wie man das... Wir haben dann auch gelernt, dass man muss beides beherrschen, dass man muss immer wieder umsteigen. Aber Sie haben recht, ich komme natürlich auch aus einer Familie, wo Wissenschaftler sind. Oder Marcel, der Vater ist auch ein sehr bekannter Patentingenieur, hat sehr viele wichtige Dinge, also Feuermelder und so weiter, eigenes Unternehmen aufgebaut. Also es ist schon sehr viel Intellektuelles dabei. Jetzt fällt mir ein, der alte Miley, der hat alles von Nietzsche aufgesaugt und so weiter. Also das ist heute nicht mehr so en vogue, aber damals gehörte es dazu.
Na, wir sprechen ja sicher nochmal so über, welche Dinge so zurückkommen oder welche Umbrüche wir gerade erleben. Da kommen wir sicher auch noch zu. Es ist ja auch gefühlt so ein ewiger Wandel mit diesem, was gerade en vogue ist, was kommt, was geht. Vielleicht ein Pendel.
Marxistisch wäre das eine Spirale, dass das immer wieder retour kommt, aber schon auf einer höheren Stufe.
Also Sie haben sich ja dann selbst entschieden, den Studenten oder Studentinnen sehr intensiv Sachen einfach zu zeigen. Also so geht's und nicht also einfach auch Fähigkeiten vermitteln. Ne? Also die Sachen haben es ja sogar zu uns nach Deutschland geschafft, diese Handreichung zu den Darstellungen, das hatten wir ja auch alle, obwohl wir später kommen, mehrere Generationen. Also wie kam das? Warum haben Sie sich dazu entschieden, also einen Kanon im Studium erstmal festzulegen oder eine Grundlage zu legen?
Ja, das sind wahrscheinlich Begabungen, die man bekommt. Eben, der Vater war ein sehr guter Didaktiker, war bei den Studenten auch sehr beliebt. Und ich habe so, als mit 17 Jahren habe ich mich gelangweilt in Basel. Und dann habe ich ihn immer so, und später mit 18, 19, chauffiert, so in Deutschland, nach Deutschland zu den Vorlesungen, habe ich zugehört. Ich habe sicher dort sehr viel gelernt. Und mein Vater war ein Spontaner und hat immer, das war damals die linke Studentenschaft und hat ihnen von Trotzki und von Stalin und Kommunisten verpönten linken Theorien, die inzwischen verschwunden sind über neue ökonomische Politik und so weiter. Das heißt, er war schon einer, der immer wieder die Studenten animiert zu lesen und auf Referenzen zurückzugreifen und so weiter. Und das Intensive auch, das habe ich wahrscheinlich auch von ihm, oder? Rossi selber war nicht intensiv, Rossi war ein Italiener, also er war wie ein Schmetterling. Aber er war trotzdem pesant, schwer, weil durch ihn vermittelte man uns die ganze italienische Kultur, die wir nicht kannten. Es ist die Schwere, die man den Studenten beibringen muss und die Begeisterung dazu. Und das erreichen sie nur dadurch, erstens, dass sie selber das machen, was sie sagen. Das ist, glaube ich, damals, heute ist vielleicht schon anders, aber damals gab es an der Schule Professoren, die haben aufgehört, im Moment, wo sie Professoren wurden, haben sie aufgehört, Architektur zu machen. Und dann haben sie sofort irgend so einen Flair verloren. Das heißt, ich bin überzeugt, dass es muss kohärent sein. Sie machen das, was sie den Studenten selber sagen. Ich habe als junger Assistent Bücher gekauft. Ich habe selber mit ihnen neue Dinge entdeckt. Studenten konnten kommen und haben gesagt, in Stockholm ist eine Ausstellung. Es war auch die Zeit, wo Architektur langsam hochkommt. Es stellt sich auf die Beine und Da gibt es die IBA in Berlin, dann gibt es Neoklassizismus-Ausstellung, Wandernde in Stockholm und Helsinki und Kopenhagen. Dann fahren wir hin, einige mit dem Motorrad, schick mit dem Zug. Und wir haben den Eindruck, wir entdecken unbekannte Welten. Die sind verschüttet, die sind unbekannt und sie sind nicht postmodern. Postmoderne, die gab es ja schon. Also wir studieren und die Postmoderne läuft und sie ist voller Kraft und Blüte und Sterling und Gebrüder Krier und eben Rossi selber. Das gibt es ja schon, aber der Venturi und Scott Brown. Aber irgendwie sind wir eine Generation, die schon irgendwie dahin hinkt. Die Postmoderne ist nicht so ganz unsere Welt. Ich habe immer nachgedacht, weil einige von uns, die mit mir studiert haben, waren begeisterte Venturi zum Beispiel oder auch Professoren oder Stanislav von Moser, der wandelt sich von einem Modernisten in einen Postmodernisten und bis heute noch, glaube ich, tut er jeden kleinen Satz von Venturi 17 Jahre studieren. Also, und an uns ging es irgendwie ein bisschen vorbei. Ich würde sagen, an einem, vielleicht gerade an Jacques Herzog am allerwenigsten, weil er mag bis heute so das Spielerische, so das Collagenhafte. Und bei uns war das alles einfach verpönt. Wir wollten einfach ganz stur, wenn schon, dann lieber das Alte voll nachahmen. Ja? Wenn schon, denn schon. Oder dann verfremden. Über das haben wir dann gestritten. Aber die erste Generation von uns allen kopiert das, was sie begeistert. Und das hat der Rossi ja nicht gemacht. Rossi haben sie studiert, sie haben analysiert, sie haben Stadtgeschichte und über den Ort, aber am Ende hat es ausgeschaut wie beim Rossi. Das heißt, Fenster waren wie beim Rossi, Dachform war wie beim Rossi. Haha, wie man auf sowas wohl kommt. Hingegen bei uns, als wir dann, es ist irgendwo ein Jahr nach dem Studium so langsam passiert, oder dass wir blieben alleine. Und wir wollten, der Rossi schien uns irgendwie nicht mehr die einzige mögliche Referenz, sondern wir haben uns jeder für uns, der eine hat sich japanische Architektur gekauft und der andere Otto Wagner. Und es sind auch Bücher, tauchen plötzlich auf, es werden Monographien gemacht und es wird nachgefragt. Also wenn Sie, ich habe kürzlich so eine Chronologie gemacht von anderen Büchern, es ist schon so, dass Sie irgendwie 77, 78, 79, 80 und so weiter, in jedem Jahr kommen ganz wichtige Monographien. Und nicht 10 Jahre vorher. Es kommen andere, aber die sind nicht so spannend. Das heißt, es ist auch der russische Konstruktivismus und so. Es sind eine Menge von Spannetappen. Und wenn wir sie entdecken, dann sind sie genauso spannend wie das vom Rossi oder so. Ich würde sagen, aber an uns ist das Wichtige, dass wir es kopieren, telkel, ganzheitlich. Wir werden entweder richtige Neomodernisten, also à la Corbusier oder à la Leonidov, das war ich, so à la Leonidov, ich fange an als nicht schick. Der erste Schick ist ja nicht schick. Die ersten 2, 3 Jahre sind, erstens mache ich ikonische Architektur, was ich heute so am meisten verabscheue, so mit viel Musik und Orchester und irgendein Projekt für Opera de la Bastille und so weiter. Also, und es ist richtig Ivan Ilyich Leonidov, das heißt russischer Konstruktivismus bis zum geht nicht mehr und ikonisch und neomodern. Erst langsam kommt dann der Kontext. Und das ist zum Teil wieder in meinem Fall ein Zurückgehen auf den hiesigen Kontext. Und den haben fast alle gemacht. Fast alle haben die Italianita verloren. Giuseppe Terrani war für uns am Anfang, das war der Gott. Oder Casa del Fascio in Como. Und 2, 3 Jahre später sind das plötzlich Referenzen aus der Schweiz selber. Auch die Basler Kollegen, ja, sie waren richtig rossianisch, so. Es gibt noch beim blauen Häuschen, kann man sehr einfach Rossi erkennen. Und ein Jahr später ist es weg. Und dann kommen Schweizer Modernisten aus den 40er oder 50er Jahren. Das heißt, wie wenn sich die Schweiz plötzlich auf sich selber besinnt. Und das ist, glaube ich, dann unsere Stärke, weil jeder von uns, jeder auf seine eigene Art, gehen wir zurück auf irgendeine Referenz aus der Schweiz, auf irgendeine bestimmte Zeit, bei mir sicherlich sehr stark damals auch Landi-Stil und Landi-Geist-Gesellschaft ist spürbar. Und das ist dann effektiv das Ende von Rossi. Aber man geht immer noch von der Stadt aus. Aber diesmal von einer Stadt, von einer gelebten, die man kennt, in der man aufgewachsen ist. Und nicht von der italienischen, weil das kann man uns, als wir noch studiert haben, immer noch vorwerfen, dass wir reden von Stadt, entwerfen für Schweizer Orte, aber am Ende kommt immer irgendwie so ein Mailänder, Neoklassizismus, postmoderne Art, oder? Das heißt, wir haben bla 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 gesprochen und relativ waren wir nicht empfindlich gegenüber dem Kontext. Rossi selber schon. Für Rossi, das sind Badehäuschen von Venedig und so, das ist seine Welt und es ist ein bisschen auch Fellini drin und die Bilder, die Rossi hat, die sind so aus italienischen Vorstädten und so weiter oder aus Industrie und wir haben das nun nachgeahmt und das heißt, der erste Schritt ist, vielleicht ist die Methode immer noch rossianisch, aber es ist diesmal mit schweizerischen Referenzen. Und das ist der erste Befreiungsschlag.
Ich habe zur Vorbereitung mit Lukas Imhoff auch gesprochen. Shoutout an den. Der hat sich auch extra Zeit genommen. Und der hat ganz stark, weil ich natürlich gefragt habe, was die Arbeit oder das Entwerfen am Lehrstuhl auch ausgemacht hat, dann natürlich in einer weitaus späteren Phase. Aber einen Aspekt, den er sehr ja, direkt benannt hat, war dieses Arbeiten mit dem Ort und für die Menschen. Also auch diesen sehr klaren Bezug, nicht für irgendwen zu entwerfen, sondern wirklich mit den Leuten, oder nicht mit den Leuten, ist auch falsch gesagt. Also es geht nicht um Partizipation, aber einen klaren Fokus darauf, was braucht es eigentlich? Wie kam dann, weil das, da sind wir jetzt gefühlt gerade so auf diesem Weg dahin, wie kam diese dann Vertiefung in das eigene Entwerfen?
Ich nehme an, das ist jetzt der Blick eines 72-Jährigen, das muss auch nicht stimmen, aber ich nehme an, dass ich als Emigrant zum Seismographen wurde für die Integration von fremden Dingen und von eigenen Dingen und sozusagen ein Seismograph für Identitäten. Ich bin ja als Emigrant dazu verpflichtet gewesen, mich in das Schweizerische einzudenken. Es hat sich niemand dafür interessiert, sozusagen einen böhmischen Beitrag zu, oder die Emigration damals hieß, sie passen sich an. Vom Aktiven war damals noch nicht viel. Ich habe es zwar immer probiert und es ist mir auch einiges gelungen, aber grundsätzlich musste ich das Fremde lernen und ich glaube, ich wurde effektiv dadurch so empathisch für verschiedene Farben, für verschiedene Dächer, für verschiedene Materialien. Und das hat mir am meisten dann bei dem Rossianischen gefällt, ist dieses extrem Konkrete. Also, mich hat effektiv der schweizerische Ort, wie auch immer der war, also ich habe dann eben nie mehr gesprochen von dem Ort, sondern immer vom jenen Ort gesprochen, damit ja klar ist, dass ich auch einen Ort meinte, der nicht wahnsinnig orchestriert ist. Es ist die Zeit, da verschwindet langsam die Industrie aus Zürich und dann auch aus Europa und wir verlieren die ganzen Phänomene, wir verlieren, das wissen Sie vielleicht nicht, aber ich studiere noch und dann stinkt es in Zürich noch und es ist lärmig, das heißt in der Nacht wird Stahl gegossen, etwas völlig Unvorstellbares für die heutige Generation, wenn sie das Fenster aufmachen, haben sie das in der Nacht gehört und sie haben noch Feuer gesehen, wie die Funken dann in den Himmel hinauf schossen. Es verschwinden auch Quartiere oder Kreis 4 ist jetzt so eine Art noble Mittelstandsquartier, ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Das war früher ein Arbeiterquartier, wo Hans-Peter Bertschi noch die Geschichte vom Kreis Haib und Arbeiten. Und das ist zu meiner Zeit, als ich studiere, verschwunden. Und Veloclubs, so Männerclubs mit Fahnen und 1. Mai mit roten Fahnen, das alles verschwindet. Das ist, Wim Wenders hat es ja wunderschön in seinen Filmen, so Alice in den Städten oder Jim Jarmusch, ich glaube, das sind die beiden, haben es ja wunderschön. Es gibt auch Romane, also ich muss das, glaube ich, nicht so ins Detail, es taucht auf die Zeitschrift Der Alltag, oder? Fischli und Weiß machen Spaziergänge, ich gehe mit und sie zeigen uns so ganz kleine Dinge in Schwammendingen im Vorort. Das heißt, es gab plötzlich eine breite Bewegung und das ist nicht mehr Rossiani, sondern das ist, wahrscheinlich gab es die in Deutschland auch, oder das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber es gab sie sicher in Zürich und die hieß, das eigene ist exotisch genug. Es ist nur unter der Lampe, es ist im Schatten der Lampe. Es genügt nur, wenn du nach Oerlikon gehst, oder? Und das hat Fischli und Weiß ja gezeigt, oder? Nimmst du irgendeinen grässlichen Stoff und ein paar Drähte und machst daraus durch ein paar Bewegungen irgendein etwas ganz Besonderes, eine kleine Statue. Und das ist genauso für uns eine Offenbarung wie Rossi mit der Behauptung, dass Architektur auch eine lange, lange Tradition hat. Weil das ist auch eine Tradition. Nur eine ganz, oder es ist, das ist die kleine Tradition. Es ist so der kleine Ort. Und das passiert in den 80er Jahren. Und das ist, ich behaupte, weil wir was verlieren. Wir verlieren sehr viel von unserer Identität. Das ist die Zeit, wo auch sehr viel Radikales passiert. Oder es passiert das Ende des roten Paradigmas und das Aufkommen des Grünen. Oder es plötzlich tauchen, die Welt wird anders interpretiert und wir sind die Generation, die kaum, dass sie was endlich verstanden hat. Oder beim Rossi war das Industrielle des 19. Jahrhunderts faszinierend, vernietete Stahlträger oder und die Filme von Wenders zeigen das ja oft, oder so der Einsame in der Volkswagen fährt mit dem kleinen Mädchen durch Ruhrgebiet und ich fahre dann auch, oder ich fahre 1985 auf einem Motorrad, fahre ich dann ins Ruhrgebiet. Und das erlebe ich langsam, das Stilllegen der Zechen. Fahre noch am Rhein-Herne-Kanal entlang, denke ich, komme mit den Studenten als sozusagen die Seminarwoche. Das heißt, es ist, wir erlernen etwas, was verloren geht. Ich weiß nicht, ob der Rossi das auch schon hat, ob er wahrscheinlich in Venedig das Überhandnehmen der von venedischer Stadt durch die Touristen erlebt hat und dadurch sozusagen zu seiner Sicht gekommen ist. Aber wir haben sicherlich den Kontext, die kleine Architektur schätzen gelernt durch sicher Verluste der 80er Jahre.
Also die Strukturwandel. Und Sie sind, es ist ja interessant, Sie haben das ja in Ihrer Abschiedsvorlesung auch beschrieben, die übrigens sehr spannend ist, können wir nochmal empfehlen. Es sind ja teilweise Strukturwandel, die bis heute auch in Deutschland ja politisch Nachbeben erzeugen, also sei es jetzt in den neuen Bundesländern oder eben auch im Ruhrgebiet. Wie ist das hier? Ich meine, Zürich hat es irgendwie von außen gesehen gut erwischt. Es wurde durchfinanzialisiert. Finanzwirtschaft hat die Stadt aufgewertet. Also ich habe ja Praktikum in der Schweiz 2009 gemacht und dann war ich, glaube ich, 2020 das nächste Mal hier und irgendwie in diesen Jahren hat sich schon so viel verändert. Also es wirkt ja nach. Empfinden Sie das heute auch noch? Also wie setzt sich dieser Strukturwandel weiter?
Ich bin ja als politischer Mensch bin ich tschechisch links nach dem Vater. Das ist nicht unbedingt westlich. Das heißt, ich bin irgendwie auf der einen Seite positiv eingestellt, wenn die Gesellschaft einen so derartigen Wandel schafft. Jawohl, Zürich hat es geschafft. Jawohl, das stimmt. Es gibt andere Teile. Mein Sohn studierte in Frankreich, in Theil, eine kleine Ortschaft in Aix-en-Provence. Das sind Städte, die das bis heute nicht geschafft haben. Das sind einfach nur stillgelegte Fabriken und Arbeitslosigkeit und ein riesiges Aufkommen von Migranten und so weiter. Jawohl, Zürich hat es geschafft, aber, und jetzt kommt vielleicht ein bisschen Snobismus für die Hörer, es wurde zu einer Bankenwelt, oder? Und Dienstleistungsstadt. Das bringt ganz neue soziale Schichten. Zum Beispiel, und jetzt wird es euch nicht gefallen, es bringt sehr viel aus Deutschland. Weil man verdient hier gut. Die Arbeit wird geschätzt von den Leuten, die hier kommen. Sind Leute für Google und so die Dienstleister, die das. Und Steuern sind klein. Es ist eine Stadt, in der man sehr in der Nähe vom Wasser und von den Bergen und so weiter. Und für junge Deutsche oder so, sind wir im Moment über, wie soll ich denn sagen, überlaufen mit den Deutschen. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite Banker, dann haben wir gehobene oder Mittelstandsleute aus Ausland. Das ist ganz eine andere Problematik, als Deutschland kennt. Also es sind bei uns nicht Syrer, sondern es sind ganz andere. Und die bringen ganz andere Probleme. Das heißt, sie bringen sehr viel hohe Kultur. Es ist nicht Armut. Es geht nicht um Armut, sondern es geht darum, dass sie ständig die Latte anheben. Das heißt, es wird alles immer mehr ins Luxus. Das ist Zürich und das ist vielleicht Basel, habe ich jetzt gemerkt, ist auch so. Aber es ist nicht St. Gallen. Das heißt, Zürich ist konfrontiert mit einer ganz spezifischen Problematik des Wandels. Und zwar durch einen Angriff vom Luxus und durch Upper Class und Gentrifizierung. Von einem unglaublichen Ausmaß. Ist wahrscheinlich in Berlin in bestimmten Quartieren so. Also Sie werden mir Leichtigkeit sagen, kennen wir. Aber hier ist es übrigens auf die ganze Stadt angewandt. Das heißt, der Druck, hier eine normale Familie mit Kindern durchzubringen, in diesem Quartier, ist extrem schwierig. Sie müssen an den Stadtrand oder gar aus dem Kanton Zürich hinaus. Inzwischen haben wir, weil das eine sehr reiche Stadt ist, haben wir auch eine fantastische S-Bahn und so weiter. Sie können am 5-Minuten-Takt kommen Sie von den Vororten zur Arbeit. Aber es ist nicht dasselbe wie Zürich, von dem ich spreche. Oder? Zürich von damals war eine unkomplizierte, sich langsam so rebellisch benehmende Stadt. Von dem allen ist heute nichts mehr da. Ist alles weg. Wir sind höchstens alternativ, ein bisschen grünlich so und nüsslich.
Sie haben ja 60 Semester an der ETH gelehrt. Wie hat sich denn dieser Wandel in der Studierendenschaft gezeigt? Also hat sich da die Zusammensetzung oder auch die Klassenfrage, das würde mich mal interessieren, wie hat sich das da gespiegelt?
Gut, dass wir nicht alles beschimpfen. Es hat sich auch, manchmal neige ich das überspitzt zu formulieren. Erstens, wir haben eindeutig, können wir feststellen, Frauenemanzipation. Als ich studiert habe, waren keine Frauen und jetzt ist sogar 52%. Gut, es ist noch kein Beweis, weil die Damen haben nachher, sobald das erste Kind kommt und so weiter, man weiß ja...
Gehen sie verloren
und sind plötzlich nicht mehr... Oder auch meine begabten Studentinnen, die ich auf der Straße treffe, sagt, ja, sie macht sich jetzt noch das dritte Kind und ich frage, warum? Weil es spannend ist. Weil inzwischen hat sich der Beruf oft so gewandelt, dass es ja auch nicht Spaß macht. Jawohl, das Klicken mit der Maus oder partielle Arbeit zu machen. Ich habe ihr damals im Studium versprochen, das Ganze und sie wird alles meistern. Und sie hat gesagt, ja, und dann habe ich 3 Jahre nach dem Studium gesehen, bla bla bla. Hingegen jetzt zu Hause bin ich Managerin, Lehrerin, ich koche. Sie hat irgendwie 7 verschiedene Berufe aufgezählt und hat gesagt, und ich habe entdeckt, das macht mir auch Spaß. Es füllt mich, oder? Ich bin zwar brutal, aber ich sage, ja, aber das halt, die Begabung ist von Gott. Das ist nicht so erlaubt, dass man sowas macht. Und dann hat sie noch versprochen, ja, sie versuche es mal. Aber trotzdem kann man sagen, es ist anders als, die Welt ist anders geworden. Die Schweiz, wo extrem rückständig war. Als ich komme 68 in die Schweiz und meine Mutter will sich ein Konto eröffnen oder braucht sie eine Unterschrift vom Vater? Das ist Schweiz 1968, bitte.
Kein Wahlrecht.
Ja. Ich tue das, sogar schon ein Bankkonto können Sie nicht aufmachen. Nix. Sie können nicht mal Geld verwalten. Oder wir wurden als Emigranten sowieso nicht abstimmen, durften wir die ersten 12 Jahre nicht. Aber das, und sie war völlig schockiert, weil sie war irgendwie so die Generation Vorkrieg. Vor Hitlers Krieg hat meine Mutter so zu der linken Generation von emanzipierten Bewegungen, so mit 17 und so, hatte ihre Träume und dann die Emigration selber und plus die Emigration in die Schweiz. Das war, sie war dann ihr ganzes Leben Frau Professor Schick. Oder? Das hat sie gehasst wie nichts. Das war üblich, jahrzehntelang, ich glaube, es ist inzwischen langsam verschwunden, aber das war üblich. Also, Emanzipation, das kann man schon sagen. Zweitens, die Schulausbildung ist gut, das kann man schon sagen. Also, unabhängig, ob mir jeder Lehrstuhl gefallen müsste, das ist ja auch nicht notwendig, würde ich sagen, wenn Sie heute in der Schweiz studieren an der ETH, kriegen Sie Rüstzeug zum selbstständigen Architekten. Sie können auch angestellt sein und so, aber sie können auch zum selbstständigen Architekten. Und das war zu unserer Zeit, bitte. Also die Nebenfächer, das war eine reine Katastrophe. Es war schulisch, da war noch Mathematik und Bauphysiologie, also richtig so auswendig lernen und Juristerei. Wir mussten, also ganz schlimm. Und jetzt ist tatsächlich sehr auf den Beruf konzentriert, mit allen seinen Vielfältigkeiten, mit Urbanismus, mit Landschaftsplanung. Landschaftsplanung ist ja neu. Was wir studieren, ist Außenraum, das ist irgendwie immer noch wie beim Corbusier, das ein bisschen zeichnen sie einen Baum so oder so, wie, ja, also wie Gewürze auf Nouvelle Cuisine Teller, oder? Hingegen heute ist es einfach ein vollwertiger Beruf, den die Architekten erst zu integrieren haben, das Denken, und sie müssen wirklich Teamarbeit. Und dasselbe gilt für Konstruktion und so weiter. Das heißt, es sind wesentliche Veränderungen, die passiert sind, dank diese großen Zuwendung der Schweizer Gesellschaft zur Architektur. Das ist die größte Veränderung ist, dass die Schweizer Architektur brauchen und wollen.
Liegt das an diesem Luxusmoment, den Sie vorher beschrieben haben?
Auch, selbstverständlich. Dass man nicht auf das Essen schauen muss und dass man wertvollere Dinge haben will. Einverstanden. Das erklärt, wieso sehr viele Maskautos hier herumfahren. Alle. Aber gleichzeitig ist das ein Bewusstsein für zum Beispiel für Landschaft, für dass wir die Welt verbauen und dass es notwendig ist, etwas zu tun. Ich glaube, die Schweizer sind sich effektiv bewusst, zum Beispiel die Tschechen nicht. Die Tschechen haben immer noch eine Open Horizon. Stadt ist nicht so überbaut, sie sind noch nicht so verschuldet. Nicht in jedem Dorf gibt es richtig eine Turnhalle, nicht ein Schwimmbad, kein neues Schulhaus. Also wollen sie das immer noch. Schweizer sind inzwischen, sie haben es sich realisiert. Sie wissen, was eine gute Schule für sie sein kann. Es hat sehr viel mit der direkten Demokratie. Das heißt, das, was die Schweizer in dem Dorf und in der Stadt bauen, das ist nicht von Berlin oder von Prag gesteuert, sondern das zahlen sie sich selber. Und diese 4, 5 Bauten in der Stadt, auf die sind sie stolz. Die sind aus ihrem Geld, das ist ihr Architekt und sie stehen hinter der Architektur. Das ist nicht überall.
Ich würde gerne noch mal so einen kurzen, ja, ein paar Sachen zusammenziehen, bevor wir hier Schluss machen. Diese Beobachtung, dass die Schweiz auch ausgebaut ist, ne, und dass die Realisation auch da ist, trifft ja, zumindest so nehme ich die ETH wahr, und ich habe da auch etwas Lehrzeit verbracht inzwischen im Mittelbau, mit einer Beschwerde auch seitens der Studierenden, dass man nicht mehr richtig entwirft, dass man zu viel politisch, soziologisch, ne? Und diese Bewegung gab es ja auch schon mal. Gefühlt befinden wir uns ja wieder an so einer Bruchkante, also an einer ganz starken vielleicht sogar. Was heißt das aus Ihre Perspektive, weil Sie haben ja diese Brüche, sehr viele Brüche auch schon miterlebt, gerade für die Architektur.
Ja, das ist das, was Alter heißt, ja. Dass man erlebt, dass ein paar Dinge wiederkommen. Sie kommen in einer neuen Form, oder? Es kommt das extreme Bewusstsein für die, wir sagten damals, die dritte Welt. So hieß das damals. Es gab eine große Gruppe, von der ich nicht spreche, also die Rossianer und Tessiner Tendenzen. Da gibt es noch eine Gruppe, die halten sich auch für links. Aber sie halten sich für links, indem sie für Afrika bauen. Und damals war Lehm, aber Lehm nicht im Sinne jetzt so das Hightech, was jetzt gemacht wird, sondern effektiv Lehm. Das heißt, diese Gruppe fuhr nach Afrika und sie haben dort zusammen was gebaut. Und es ist so irgendwo so diese, was die United International Aid ist, so, dass da mal wirklich Studenten von der, es sind so die Linken aus den 60er Jahren, die gehen helfen, bauen irgendein Brunnen. Es gab Planung. Die Vorstellung, Architektur könne man durch irgendeine Planung ersetzen, durch Methode, durch, es gab Soziologismus, genau, das haben Sie ja schon alles erwähnt. Es gab Correctness, das heißt, es gab das Denken, man müsse entwerfen durch Partizipation. Das hat Lucien Kroll und das haben Belgier und Schweden damals wahnsinnig gepusht im Volvo, dass die Arbeiter alle so Rotationsprinzipien angewendet werden, dass jo kein Mensch an derselben Stelle bleibt, damit er keine Macht aber auch keine ästhetischen Herrschaften ausüben kann. Es war so ein Anti-Ästhetik-Tende. Ja, das alles wiederholt sich ja. Erstaunlich. Absolut erstaunlich. Es ist erstaunlich und ich habe immer Nachfragen, Anfragen von Schweizer Studenten, ob sie in Prag studieren können und so weiter, mit dieser Begründung, sie seien leicht schockiert oder dass sie sind enttäuscht über das. Trotzdem, wenn ich zum Diplom gehe, sage ich, bitte, macht keine Panik, es ist immer noch genügend Lehrstuhl da und lasst die anderen. Wir haben in Prag auch so ein Revival von den 60er Jahren, eine Dozentin, die macht Body Art, wie damals so die österreichischen Künstler, die sich auszogen nackt und mit Blut haben sie sich beschmiert. Und die Olga, da ganz berühmte Dame, sie ist irgendwie 170 und sie zieht sich aus und geht so mit Kindern durch die Straßen. Ernst. Also Body Art Performance, oder? Das gibt's. Es muss etwas sein. Das hat uns ja auch gefallen. Jeans haben uns auch gefallen. Ich habe auch Jeans von meinem Bruder entdeckt nach 10 Jahren im Schrank. Die Dinge haben offensichtlich immer noch eine poetische Kraft, ja.
Aber Rossi hat ja auch geschrieben, das Wichtigste in der Architektur ist das Wort Il Tempo, also Zeit und Wetter. Wie kommen wir denn jetzt, ich meine, wir haben das Problem der Klimakrise, wie können wir denn damit als Referenz oder als Gegebenheit in der Architektur umgehen, ohne am Ende bei Post-its zu enden, sondern immer noch bei Architektur als gestaltende Kulturpraxis. Also was machen wir jetzt damit? Wie holen wir es wieder ein?
Gut, die Dynamik ist etwas, was wir nicht ganz immer bewältigen können. Ja, wir sind im Moment ein bisschen überwältigt von all diesen Dingen, ja, einverstanden. Viele Leute haben von der Modernisierung verloren. Sie sind nicht so begeistert, dass wir auf Green Deal umstellen und so weiter. Sie haben nichts davon und sogar sind gegen uns. Plus die technologischen Probleme sind gigantisch, auch wenn ich jetzt wirklich die ganzen Green Deal versuche, den Studenten zu erklären, was das alles bedeuten würde, sind riesige Investitionen. Und gerade im Moment sind wir wiederum mit der Politik und Krieg und so. Und bitte, aber Ruhe. Zu meiner Zeit gab es Atomkrieg-Bedrohung. Ja? Also in der Zeit, wo ich studiere, ist der Kalte Krieg und es ist, sie haben Übungen in der Schule mit Gasmasken und es gibt die Vorstellung, dass der Russe jede Zeit die Atombombe zündet. Bitte, ein bisschen ruhig. Ich denke, im Moment ist eine Katastrophendenkerei zu übertrieben. Wir müssen kritisch bleiben, ich bin einverstanden, aber ich bin nicht auch optimistisch, würde ich, aber wir müssen dran arbeiten. Also, es gibt immer noch genügend begabte Schweizerinnen und Schweizer, die zu mir wollen oder die das in Form von Tschechen, also eben, ich habe jetzt genau die gleichen, wie ich hier hatte, habe ich jetzt in Prag. Das gibt's. Es ändert sich nichts. Es gab damals auch schon Verrückte. Wir waren beim Rossi und dann gab's ein paar Verrückte, die waren in Afrika. Und die gingen barfuß und die hatten diese Rasta-Haare und Birkenstock-Sandalen und sie hatten Papiertüten und extra alles in Papiertüten und sie haben auf Backpapier gezeichnet, damit wir ja nicht oppressiv sind das gibt's. Und die sind jetzt laut, sehr laut heute.
Vielleicht darf ich nur eine Sache spiegeln, was ich total als einen schönen Moment erlebe in ihrer Praxis, ist dieses tatsächlich sehr genau hinschauen und sich konzentrieren auf den Ort und zu fragen, was braucht der Ort und was brauchen die Menschen? Und das, glaube ich, hat einen totalen Mehrwert in der Zeit, in der wir gerade sind. So einen Fokus auf das zu legen, was es eigentlich braucht und das auch zu gestalten.
Mir fällt das nicht schwer, weil die meisten sind jetzt alles im Virtuellen gefangen. Ist absolut kein Problem. Ich denke, ich sehe es auch im Büro. Die Leute sind so sehr von den neuen Instrumenten gepackt. Ich habe sie auch. Aber ich beherrsche all diese Dinge nur auf einer, ich sagte mir, Biafra-Ebene, oder? Ich habe es nie gelernt, so diese, so richtig, das heißt, ich kann zeichnen und so, aber auf einer sehr einfachen Ebene. Und sie sind von den Spielzeugen gepackt und das sind faszinierende Spielzeuge. Und die sind so faszinierend, dass sie faszinierend sind als die Realität selber. Und das gilt für alle. Sogar auf der Baustelle sind Handwerker imstande, auf einer gefährlichen Stelle am Rüstzeug oben zu stehen und einfach so noch schnell mit jemandem, der, und dann habe ich x schon iPhone sehen, die dann runterfallen und im Kalk unten landen und so. Also, ja, Leute sind verrückt. Sie lassen sich von diesen Spielzeugen, so wie wir, das größte Spielzeug, das wir euch gebracht haben, sind Drogen, bitte. Das habt ihr jetzt von uns geerbt, von meiner Generation. Wir haben die Drogen entdeckt als das Faszinierendste. Also das ist ja viel, viel schlimmer als eure Spinnerei mit 3D-Zeug. Sobald die Scheiße dann richtig riecht, oder? Es wird sich schon was ändern. Jeder von euch wird das schaffen, ist kein Problem. Sobald, also ich sage zum Beispiel bei mir, als der Sohn geboren ist, hat sich alles um 360 Grad gedreht und plötzlich kam irgendwie so ein Wesen voll Blut und das hat gestunken und so und ich musste das auf die Waage legen und dann irgendwie das Tschechien wieder so mit Filzstift oder irgendwie anschreiben, oder damit er auch nicht verloren geht. Und ab da, bis heute, da heute schon habe ich Ruhe, aber die ersten 18 Jahre, es wird jeder so weit kommen. Also ich lasse mich, jede Zeit hat ihre Schwächen, jede Zeit hat ihre politischen Herausforderungen, jetzt ökologischen haben sie angedeutet, ich bin voll mit dem einverstanden, aber wir müssen sie meistern, da gibt es nichts. Dafür leben wir länger, dafür haben wir auf andere Art tausende Dinge bewältigt, die eben ihr als Frauen könnt euch nicht beklagen. Es gibt keine Zeit früher, wo ihr hättet. Ihr würdet nie irgendwo leben wollen. Vielleicht in einem Haus, ja, auf einem Berg, das findet ihr immer. Aber reell würdet ihr das nie, oder? Und ich glaube, behinderte Personen auch. Die können, wenn sie irgendetwas schauen früher, dann müssen sie sagen, ja, es ist heute vielleicht nicht gut und so, aber es ist, früher war viel, viel schlimmer. Viel, viel schlimmer. Und der Rassismus, den gab es immer, auch hier, Antisemitismus gab es immer, auch hier in der Schweiz. Er war anders, es hat anders ausgeschaut. Krieg in Israel war auch immer. Es ist, bitte. Ich will euch nicht.
Nee, aber ich finde, das ist ein gutes, weiß nicht Schlusswort, aber.
Ich wollte noch fragen, was haben Sie dann eigentlich gedacht, als Sie den Primärit Oppenheim, als Sie davon gehört haben?
Ich habe eine Woche vorher genau denselben Preis in Tschechien bekommen. Dann habe ich nur gedacht, aha, jetzt denkt ihr, ich gehe jetzt ins Museum und ich werde eingemottet. Das kriegt man, wie Sie gesagt haben, so als Gesamtwerk, will man damit andeuten. Also ich kann nur mitteilen, ich denke nicht eine Sekunde aufzuhören und es wird in meinem Fall wirklich erst der liebe Gott entscheiden und heute gerne eine Krankheit. Aber im Moment, es macht mir noch Spaß, auch zu unterrichten. Bin zwar nicht der Miroslav von früher, das bin ich nicht. Ich bin jetzt wirklich Herr Professor Schick, das bin ich. Sie sitzen mir und wenn es 8 Uhr am Abend ist so und beim Studentenfest erwartet man von mir, dass ich mich verabschiede. Keiner denkt, dass ich da irgendwie bleiben soll. Es ist, ja, und aber ja, ich mache noch weiter, ja. Es gibt auch in Architektur noch ein paar Dinge, offensichtlich in der Kopfschublade, die mir noch Spaß machen, die ich nicht realisieren konnte früher und die ich jetzt schaffe. So, das ist meine Sicht so für die nächsten Jahre.
Das ist schön. Damit würde ich sagen, schließen wir ab, damit auch noch der Zug zum Flughafen klappt. Ja. Ganz lieben Dank. Es war ein super interessantes Gespräch. Und nochmal danke für die Zeit und die Flexibilität.
Ja, dass ihr junge Damen Zeit hattet. Am Anfang seid ihr noch nass gewesen, weil ihr offensichtlich eure Generation keine Regenschirme trägt. Aber danke auch fürs Zuhören. Ja.
Vielen Dank.
Super.
Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts. und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!